Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Das war Friedrich Merz, der seine Kehrtwende bei der Reform der Schuldenbremse ankündigte mit whatever it takes, in Anlehnung an den ehemaligen europäischen Zentralbankchef Mario Draghi, der genau eben diesen Satz in der Eurokrise sagte. In Europa kam die Ankündigung gut an. Germany is back, war der Tenor. Doch wie genau wird sich das Schuldenpaket Deutschlands auf Europa auswirken und wie kompatibel sind sie mit den europäischen Plänen und auch europäischen Regeln? Darüber sprechen wir in dieser Folge EU2Go, dem Podcast für Europapolitik. Wie Deutschland nun in Sicherheit und Verteidigung, aber auch in Wirtschaft und Infrastruktur investieren möchte und vor allem, was die deutschen Investitionspläne für Europa bedeuten. Mein Name ist Chu Nguyen, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers in Berlin und bei mir im Studio sitzen heute Nils Redeker, unser anderer Vizedirektor, und Philipp Jäger, Experte für grüne Industriepolitik. Hallo Nils und Philipp.
Hallo Tom.
Hallo Tom.
Lasst uns vielleicht einfach mal anfangen, wo wir herkommen. Im Bundestagswahlkampf ging es ja zumindest am Anfang sehr viel um wirtschaftspolitische Fragen. Und das war ja irgendwie auch eines der großen zentralen Themen für Friedrich Merz, wie man die Wirtschaft in Deutschland und in der EU wieder ankurbelt. Wie wurden denn diese wirtschaftspolitischen Diskussionen in Deutschland aufgenommen in Europa? Also wie wurde das da betrachtet, auch in den anderen europäischen Mitgliedstaaten?
Also es wurde natürlich sehr eng verfolgt in den anderen Hauptstädten und in anderen Ländern. Und es liegt daran, dass die deutsche Wirtschaft ganz zentral ist für die europäische Wirtschaft. Deutschland macht circa ein Viertel des europäischen BIPs aus. Deswegen ist schon allein arithmetisch sehr wichtig, was in Deutschland passiert. Und zum anderen sind die Wirtschaften in Europa natürlich sehr eng verflochten. Wenn den deutschen Autobauern die Aufträge wegbrechen, dann merken das auch die Zulieferer in den anderen Ländern, in Polen, Tschechien und Italien und so weiter. Ja, und deswegen wurde das sehr eng verfolgt in anderen Ländern. Und die Wirtschaftsschwäche, die Deutschland seit 2019 hat, da ist die Wirtschaft eigentlich nicht mehr gewachsen, wird natürlich auch als Problem erkannt in den anderen Ländern und deswegen so eng verfolgt.
Ja, das sieht man ein Stück weit auch daher, dass die wirtschaftspolitische Diskussion in Europa sehr vom deutschen Problem geprägt wurde. Also wir hatten ja im letzten Jahr zwei große Berichte, den Bericht von Enrico Letta und Mario Draghi, wo es beides mal um den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit geht. Die Diagnose da war, dass Europa vier Probleme hat. Zwei interne, das ist einmal ein geringes Produktivitätswachstum in den letzten Jahren, das gekoppelt ist mit einem demografischen Wandel, der es eigentlich noch sehr viel wichtiger machen würde, dass wir mehr Produktivitätswachstum haben, weil wir ja zukünftig mit weniger Leuten den gleichen Wohlstand erwirtschaften müssen. Das sind die internen Sachen. Und extern zum einen, dass wichtige Exportmärkte ausfallen. Damals ging es vor allem sehr stark um China. Jetzt kommt die USA als größter Handelspartner noch obendrauf. Und dass man in so ein paar Kernsektoren des europäischen Wachstumsmodells, Automobil, Cleantech, sehr starken Wettbewerbsdruck von außen bekommen hat. Wenn man die vier Probleme aus diesen beiden Berichten nimmt, dann könnte man die 1:1 auch so anwenden auf die deutsche Malaise. Also insofern quasi die Debatte darüber, was ist eigentlich das europäische Problem, war immer sehr, sehr eng damit verknüpft, was ist eigentlich die Herausforderung, die wir hier in Deutschland wirtschaftlich haben.
Ja. Spannend. Und jetzt stehen wir ja mitten in den Koalitionsverhandlungen, kurz vor der neuen Regierung. Eine wichtige Entscheidung, vielleicht historische Entscheidung, wurde aber schon getroffen. Und ich sag mal im Rekordtempo mit den alten Bundestagsmehrheiten. Und zwar, wenn es um die Schuldenbremse geht. Die wurde jetzt für Verteidigungsausgaben reformiert und 500 Milliarden Euro wurden jetzt aufgesetzt in einem Sondervermögen für Infrastruktur und Transformation. Bevor wir jetzt in die Details gehen, wie diese Reform aussieht, wie das Sondervermögen aussieht, wie wurde denn dieses Paket in der EU aufgenommen? Und ich hatte es ja schon gesagt, mein Gefühl war eher, das war jetzt so wirklich der Tenor, Germany is back. Habt ihr das auch so ähnlich empfunden?
Ja, ich glaube, das wurde grob so in den Mitgliedsländern aufgenommen und es hat sich auch gezeigt in der Marktbewertung. Also die Ratingagentur S&P und auch Moody's und die ganzen geben Deutschland weiterhin das AAA-Rating und die Entscheidung jetzt, das Sondervermögen aufzusetzen und die Schuldenbremse zu reformieren, stärkt das eher, weil eigentlich international die deutsche Schwäche am ehesten im fehlenden Wirtschaftswachstum gesehen wurde und viel weniger in der Verschuldung. Und wir hatten vor einer Weile ein Event, wo der irische Finanzminister und der Eurogruppenchef Donoghue da war, der das deutsche Paket begrüßt hat und gesagt hat, dass jetzt wirklich an der Zeit, dass Deutschland da die Investitionslücke, die sich in den letzten paar Jahren da aufgetan hat, schließt und dass das für die anderen europäischen Länder keine Bedrohung ist, sondern begrüßt wird von denen.
Dann schauen wir mal ganz konkret auf dieses Paket. Der erste Teil ist ja wirklich eine Reform der Schuldenbremse an sich, um höhere Verteidigungsausgaben zu ermöglichen. Und zwar sollen alle Ausgaben über 1% des BIPs künftig von der Schuldenbremse ausgenommen werden, also alle Verteidigungsausgaben. Wie passt das zu den Plänen auf europäischer Ebene?
Das fügt sich da erstmal sehr, sehr nahtlos ein. Also wir haben ja auf EU-Ebene im Grunde genommen seit 2021, seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs, eine Diskussion darüber, wie können wir die Verteidigungsfähigkeit in der EU besser stärken, wie können wir da rein investieren. Und das hat sich gerade mit der Wahl Trumps, dann mit seinem Amtsantritt nochmal total verstärkt. Dann hatten wir eine Reihe von Schocks. Also erstmal die ganze Debatte von Trump über Grönland und Dänemark, der Auftritt von J.D. Vance in der Sicherheitskonferenz, dann diese absurde Szene im Oval Office zwischen Trump, J.D. Vance und Zelensky. Ich glaube, damit hat sich dann schon auf europäischer Ebene sehr stark durchgesetzt, okay, es muss jetzt hier wirklich was passieren, diese Epochenbruch-Idee. Es muss ein Ruck gehen durch Europa und wir brauchen quasi ein Stück weit eine größere Unabhängigkeit. Insofern gab es, glaube ich, bei vielen anderen Mitgliedsländern auch auf Kommissionsebene erstmal so ein Aufatmen, als diese Ankündigung kommt und sagt, ah, okay, Deutschland macht was und da passiert jetzt auch wirklich was. Und gleichzeitig passt es ja auch in diese ganze, die Ankündigung von der Europäischen Kommission, ein neues großes Paket zu schüren in den nächsten Jahren unter dem Label Rearm Europe, dass Verteidigungsausgaben nochmal ordentlich Luft geben sollen.
Genau, und also die Schuldenbremse ist ja das eine auf nationaler Ebene, aber wir haben ja auch Schuldenregeln auf europäischer Ebene, die sogenannten Fiskalregeln, diese berühmten 3%, 60% Regeln und dieses Paket der Europäischen Kommission, das du nennst, Rearm Europe, sieht ja auch eine Ausweichklausel für diese Fiskalregeln vor und erst dadurch wird ja die Schuldenbremsenreform erst kompatibel mit europäischen Regeln, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht können wir nachher noch auf das Gesamtpaket eingehen. Der zentralste Teil, wenn es wirklich darum geht, wie jetzt mehr Investitionen stattfinden sollen in die Verteidigung, ist die Ankündigung der Kommission, mehr Platz zu machen für nationale Verteidigungsausgaben eben in den europäischen Fiskalregeln. Dazu wird sie eine neue Klausel ziehen oder schlägt vor, die zu ziehen, die nationale Ausweichklausel. Die wurde jetzt erst gerade eingeführt mit der Reform der europäischen Fiskalregeln im letzten Jahr und erlaubt es Mitgliedsländern in Fällen, in denen externe große unvorhergesehene Ereignisse außerhalb des Einflusses der Mitgliedsländer passieren, die in großen Auswirkungen auf die Haushaltspolitik haben, eben von den Plänen, den Ausgabenplänen, die man mit Brüssel verabredet hat, abzuweichen. Und die Kommission schlägt jetzt vor, für den Verteidigungsfall diese Klausel zu ziehen und lädt alle Mitgliedsländer dafür ein, sich darum zu bewerben bei der Kommission.
Und wie funktioniert das Ganze dann praktisch?
Was die Kommission jetzt vorschlägt also, ist, dass Mitgliedsländer abweichen dürfen von ihrem Ausgabenpfad, um bis zu 1,5% zusätzliche Defizite, um damit Verteidigungsausgaben zusätzlich zu finanzieren. Das Referenzjahr dafür ist 2021. Das ist also quasi im Vergleich zur Situation vor dem Krieg, vor dem Beginn des Krieges gedacht und soll den Mitgliedsländern, die jetzt schon seither deutlich aufgerüstet haben, quasi keinen Nachteil ergeben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel wie Polen seit 2021 schon deutlich, deutlich mehr gemacht hat, dann kann man diese 1,5%, die man jetzt zusätzlich bekommt, nutzen für jede Form von Verschuldung. Auf der anderen Seite Länder wie Italien, die quasi gar nicht aufgerüstet haben seither, kriegen auch 1,5 zusätzliche Flexibilität, aber dürfen das tatsächlich nur für Verteidigung anwenden. So, das ist die grundsätzliche Idee. Alle kriegen mehr Platz. Das Ganze soll für 4 Jahre gelten. Das heißt, nach 4 Jahren müssen Mitgliedsländer dann diese Verteidigungsausgaben wieder in ihren regulären Ausgabenpfad mit integrieren und müssen dann auch die zusätzlichen Schulden, die sie dafür aufgebaut haben, abbauen.
Du warst aber auch ziemlich kritisch, oder Nils, was diese Ausweichklauseln angeht und den Vorschlag der Kommission?
Ja, total. Lukas Gutenberg und ich haben dazu ja auch ein Papier geschrieben, was man bei uns findet. Ich glaube, also erstmal ist zu sagen, dass es schon Sinn macht, diesen sehr schnellen Anstieg in Verteidigungsausgaben, der jetzt vor uns steht, ein Stück weit durch Schulden zu finanzieren. Das sind eigentlich konsumtive Ausgaben im großen Teil, aber wir müssen da so einen großen Finanzierungsrückstand aus den letzten Jahrzehnten aufholen, jetzt relativ schnell, dass es wirtschaftlich Sinn macht oder finanzpolitisch Sinn macht, zu sagen, wir machen das ein Stück weit auch um Schulden, um die Kosten davon zu strecken und auch politisch Sinn macht. Also wenn man das jetzt komplett aus quasi den laufenden Haushalten finanzieren würde, dann läuft man auch Gefahr, sich die politische Unterstützung davon zu untergraben. Insofern, also grundsätzlich zu sagen, wir geben da mehr Flexibilität, finde ich richtig und wichtig. Ich bin Bauchschmerzen bei der Art und Weise, wie das gemacht wird. Zentral deshalb, weil man hier eigentlich eine Notfallklausel nimmt, die kurzfristig gedacht ist, um auf ein Problem zu reagieren, das wir mittelfristig haben werden. So. Diese Notfallklausel, und das hat 3 Effekte. Das erste ist, Da gibt's kaum Differenzierung drin. Deutschland kriegt genauso viel zusätzlichen fiskalischen Spielraum unter dieser Notfallklausel wie Italien. Und das, obwohl Deutschland sich wahrscheinlich sehr viel mehr Schulden leisten könnte und ich mir bei Italien gar nicht sicher bin, ob wir wirklich wollen, dass die in den nächsten Jahren jedes Jahr 1,5% an zusätzlichen Schulden machen, relativ zu dem, was ihnen eigentlich aufgetragen wurde. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, es gibt durch dieses Ad-Hoc-Instrument sehr wenig Planungssicherheit. Das heißt, eigentlich bräuchten wir jetzt eine Idee davon, wie lange soll das Ganze gelten, damit Mitgliedsländer in langfristige Verträge mit der Rüstungsindustrie gehen können und damit wir es im anderen aber auch wissen, es gibt ein glaubwürdiges Enddatum, zu dem Zeitpunkt wir dann das Zeug wieder durch Steuereinnahmen oder Ersparnungen woanders her finanzieren sollten. So, das ist durch dieses Notfallklauselsystem nicht wirklich gegeben. Wir haben jetzt 4 Jahre. Aber in 4 Jahren können wir das Ding auch nochmal ziehen. Dann für 1 Jahr, für 2 Jahre, für 3 Jahre und auch nochmal. Und der politische Druck, das dann wieder zu machen, gerade weil diese 4 Jahre am Anfang sehr, sehr kurz sind, wird unheimlich hoch sein. So, das ist das zweite Problem. Das dritte ist, dass sich die Kommission jetzt, um diese Notfallklausel zu benutzen für das Problem, was wir gerade haben, schon interpretativ sehr weit aus dem Fenster lehnen musste. Also man hat, so wie das in der Regulierung steht, eigentlich gibt es keine verteidigungsspezifische Notfallklausel, sondern nur eine allgemeine Notfallklausel, die dann für alle Ausgaben gelten würde. Kommission sagt, nee, das können wir da rein interpretieren. Es gibt irgendwie Möglichkeiten, das Kontrollkonto, das eigentlich ausgeschaltet sein sollte in der Notfallklauselsituation, laut Regulierung bleibt an für eben alles außer Verteidigung. Es gibt eine Reihe von Dingen, wo irgendwie Safeguards ausgeschaltet werden. Also wir müssen die Details nicht eingehen, aber die Kommission nimmt sich schon sehr viel Diskretion darin, um das jetzt passend zu machen. Und du hast mir oft erklärt, dass das wahrscheinlich legal alles funktioniert und warum das irgendwie konsistent zu verargumentieren ist mit der Regulierung.
Ja, ich habe vor allem gesagt, ja, sehe ich jetzt auch nicht so eine Regulierung, aber wenn sich alle Mitgliedstaaten darauf einigen und die Kommission sich darauf einigt, dann kann man sich wahrscheinlich allgemein darauf einigen.
Genau, und ich glaube, dieser Punkt, dieses allgemein darauf einigen, das ist das politische Problem. Ne? Weil wenn die Kommission jetzt signalisiert, wir haben da politisch eine Menge Diskussionsspielraum, wie man das Ding am Ende auslegen kann, dann lädt sie natürlich die Mitgliedstaaten dazu ein, das Gleiche zu machen. So, und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es in den nächsten 4 Jahren gelingen wird, Italien in oder Frankreich in exzessives Defizitverfahren zu schicken, was dann zu einem quasi härteren Abbauplan führen würde. Während man auf der anderen Seite sagt, naja, aber bei Verteidigung drücken wir beide Augen zu. So, es ist halt ein Instrument, das auf Glaubwürdigkeit basiert und die unterwandert man hier ein Stück
weit. Spannenderweise, Meloni ist ja selber etwas skeptisch, was diese ganzen Verteidigungsausgabenspläne angeht, weil sie selber sagt, wir haben so viel Verschuldung, wir können uns nicht noch mehr verschulden.
Na, und das zeigt ja auch wieder, ne? Also die Frage ist halt wirklich, inwiefern man nicht eigentlich einen differenzierteren Ansatz bräuchte, wo die starken Schultern mehr tragen, was Verschuldung angeht, als diejenigen, die ohnehin schon irgendwie sehr stark verschuldet sind. So.
Und das ist ja nur eine von 3 Säulen von WEARM. Wir haben ja daneben noch so ein schuldenbasiertes Instrument SAFE und eine Säule zum privaten Kapital. Vielleicht kannst du da ganz, ganz kurz auch nochmal nachzeichnen, was diese beiden Säulen eigentlich sind?
Ja, also es gibt den privaten Kapitalteil, den kann man, glaube ich, immer so ein bisschen in Klammern setzen. Das liegt daran, also im Grunde geht es darum, mehr privates Kapital für die Rüstungsindustrie zu mobilisieren. Dafür soll die Europäische Investitionsbank mehr Flexibilität bekommen, Kredite zu vergeben. Und außerdem soll die berühmte Kapitalmarktunion, Savings and Investment Union, noch schneller vorangetrieben werden, als es ohnehin schon der Fall ist, um in den Verteidigungsbereich mehr zu machen. Ich klammer es deswegen ein, weil halt dieser Verteidigungssektor so unheimlich stark strukturiert ist durch öffentliche Nachfrage. So, das heißt, die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen in diesem Bereich hängen halt fundamental damit zusammen, wie viel wird nachgefragt. Wenn jetzt überall aufgerüstet wird, dann ist, glaube ich, privates Kapital nicht mehr der entscheidende Faktor. So, deswegen, glaube ich, ist das der weniger relevante Teil des Pakets. Der zweite Teil, das ist dieses SAFE-Instrument, was du schon genannt hast. Da geht es um ein neues Kreditinstrument. Für diejenigen, die sich dafür im Detail interessieren, das ist basierend auf Artikel 122 der Verträge und modelliert nach diesem Shore-Instrument, das wir schon mal hatten, in der Pandemie. Damals wurde damit Kredite vergeben, um es dann zu erlauben, Kurzarbeiterprogramme überall zu finanzieren. Aber es ist ein Kreditinstrument. Das heißt, die Kommission geht in die Märkte, nimmt bis zu 150 Milliarden an Krediten auf und reicht die dann weiter zu gleichen Zinsbedingungen an die Mitgliedsländer. Und gleichzeitig soll es so ein bisschen eine Koordinierungsrahmen sein. Das heißt, Mitgliedsländer dürfen sich damit das nur benutzen, wenn sie sich das für öffentliche Beschaffung im Militärbereich nutzen. Aber es müssen mindestens 2 Mitgliedsländer gleichzeitig das tun. Das heißt quasi, man muss sich zusammentun. Und es gibt auch so eine Form von Bi-European Clause. Eine Light-Version davon, also 65% der Wertschöpfung der Einkäufe, die man über dieses Instrument macht, müssen in Europa geschehen. Erweitert um die EFTA-Staaten, also die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und die Ukraine. So. das ist eigentlich von der Logik her ein gutes Instrument. Ne? Es hat also sowohl einen Finanzierungsaspekt als auch diesen Koordinierungsbereich, was ja wirklich wichtig ist, weil wir unheimliche Ineffizienzen haben im Verteidigungssektor, wenn 27 Mitgliedsländer quasi jeweils ihren eigenen Schuh machen. Das Problem ist halt, dass der Anreiz davon, das zu nutzen, relativ gering ist. Die wesentlichen Ersparnisse für die Mitgliedsländer bestehen darin, geringere Zinsen zu haben. Das gilt auch nicht für alle, also für Italien, für Polen, manche osteuropäischen Länder ein bisschen, aber nicht wahnsinnig viel. Aber das ist dann auch so. Also es zählt auf nationale Verschuldung, es muss zurückbezahlt werden. Das heißt, ob Mitgliedsländer das sehr stark nutzen werden, ist ein bisschen offen. Gerade dann, wenn man es eigentlich mit dem Auftrag kommt, ihr sollt wirklich anders eure militärische Beschaffung organisieren. Insofern ist es, glaube ich, hilfreich, ist ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung. Aber im wesentlichen Effekt wird man schon eher durch diese Frage von den Fiskalregeln haben.
Für die Feinschmecker unter unseren Zuschauern, Zuhörern gerade, ist ja ganz spannend, dass du sagst, dass dieses SAFE-Modell wahrscheinlich gar nicht so viel Auswirkungen haben wird, weil die Governance des Ganzen ist ja dann doch sehr strukturiert oder modelliert nach dem, was wir bei Next Generation EU und der AF gesehen haben, wo die Kommission ja wirklich Geld, also Zuschüsse, benutzt, um Reformen in Mitgliedstaaten zu incentivisieren, das ist gar kein Wort im Deutschen.
Anzureizen,
Reform anzureizen. Vielleicht noch eine Zusatzinformation zu der Frage 122. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich auch, das ist ja diese Notfallklausel der EU, der Vorteil ist, dass wir da auch keine Einstimmigkeit brauchen. Das heißt, sollten wir wieder Gefahr laufen, dass Viktor Orban irgendwas blockieren möchte, kann er das nicht machen mit 122. Der Nachteil des Ganzen ist, das Europaparlament ist nicht involviert. Das sind nur die Mitgliedstaaten, die Entscheidung treffen. Aber so viel zu den Verteidigungsausgaben. Jetzt haben wir ja in Deutschland auch noch das Sondervermögen über 500 Milliarden für Infrastruktur. Philipp, was ist denn da genau geplant auf deutscher Seite?
Also das Sondervermögen für Infrastruktur ist, kann man verstehen, als Geldtopf, der außerhalb vom normalen Bundeshaushalt angesiedelt ist, hat ein Volumen jetzt von 500 Milliarden und eine Laufzeit von 12 Jahren, also 3 Legislaturperioden. Von diesen 500 Milliarden sollen 100 Milliarden an die Bundesländer gehen und 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds. Und das Sondervermögen war jetzt im Bundestag und bei den Verhandlungen zwischen SPD, CDU und Grünen oder Union und Grünen Thema, weil zwei Fragen strittig waren. Und die eine ist, wie viel Geld geht in klimarelevante Bereiche? Und da wurde jetzt eben festgelegt, dass diese 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds gehen. Und dieser Fonds gibt eben primär aktuell Gelder aus für Klima. Und die zweite wichtige Frage, die lange jetzt diskutiert wurde, ist, inwiefern man Zusätzlichkeit dieser Investitionen vorschreiben kann. Also, dass eben sichergestellt ist, dass die Infrastrukturinvestitionen aus dem Sondervermögen nicht einfach nur die Investitionen, die eh schon geplant waren, aus dem Haushalt ersetzen. Und deswegen wurde da jetzt Zusätzlichkeit ins Gesetz geschrieben. Und man muss jetzt mal schauen, ob das dann so funktioniert wie angedacht. Es werden verschiedene Arten von Investitionen jetzt aus dem Sondervermögen wahrscheinlich getätigt werden. Und die eine Kategorie ist Infrastruktur im klassischen Sinn, also Straße, Schiene, Brücken und so weiter und auch Energieinfrastruktur ausbauen. Und dann wird es aber auch andere Arten von Ausgaben geben, zum Beispiel die, die dann hauptsächlich aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, wo es dann auch um Industriepolitik geht.
Auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission ja auch aufbauend auf den Draghi-Report, den ihr genannt habt, den Clean Industrial Deal vorgestellt, der jetzt Industrie und Wettbewerbsfähigkeit in der EU ankurbeln sollen. Und Investitionen sollen ein zentraler Teil der europäischen Wirtschaftsstrategie der nächsten Jahre werden. Was für Investitionen werden jetzt auf EU-Ebene gefordert und passt das zusammen mit dem, was wir auf deutscher Seite planen oder was du gerade für die deutsche Seite erklärt hast, Philipp?
Also die Investitionen aus diesem Clean Industrial Deal fallen auch so, wie ich das gerade für das Sondervermögen beschrieben hatte, eigentlich in zwei Bereiche. Und zwar erstens in so allgemeine Standortverbesserungen, also insbesondere eine bessere Infrastruktur, mehr Digitalisierung und eben auch Investitionen, um die Energiepreise zu drücken. Und diese Investitionen finden sich auch im Koalitionsvertrag wieder und werden aller Voraussicht nach eben auch vom Sondervermögen finanziert. Und zusätzlich braucht es jetzt aber zweitens eben diese gezielten Investitionen in Schlüsselindustrien. Also ja, Industrien, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln können und wo man sich unabhängiger macht von anderen Ländern zum Beispiel. Und bei dieser Art von Investitionen ist noch unklar, ob Deutschland und eigentlich auch die anderen Mitgliedsländer in der EU die so konsequent wie nötig angehen. Und im Koalitionsvertrag stehen so als Schlagwörter schon diese Schlüsselindustrien drin. Aber es ist halt noch keine wirklich ernsthafte Industriepolitik im Koalitionsvertrag bisher angelegt. Also da muss noch mehr kommen, um dann auf die EU-Agenda einzahlen zu können.
Und warum braucht es jetzt diese industriepolitischen Investitionen auf europäischer Ebene?
Wenn wir so von Draghi ausgehen und der politischen Debatte auf europäischer Ebene, zwei, drei Sachen. Das erste ist so ganz klassisch Transformationsfinanzierung, also energieintensive Industrie hier dabei helfen, auf saubere Formen von Produktion umzusteigen. Das gibt der Markt im Moment noch nicht her und dafür braucht es dann gezielte Unterstützung. Das zweite ist quasi so sicherheitspolitische oder Resilienzgründe, also die Vorstellung, wir brauchen bestimmte Schlüsseltechnologien auch hier, weil wir uns vielleicht nicht immer darauf verlassen können, dass wir das aus China oder in den USA oder sonst irgendwoher importieren können. Wir wollen da auch wie ein bisschen Verteidigungsfall unabhängiger werden. Und das dritte ist, dass Europa einfach wahnsinnig unter Druck steht durch die Industriepolitiken der anderen. Also gerade China drängt ja mit massiven Investitionen in Bereiche wie Automobilsektor, Maschinenbau, Cleantech, alles Dinge, die sehr, sehr zentral für quasi die europäische Industrie sind, wo China nicht nur aufgeholt hat, sondern überholt hat und das eben sehr stark mit auch einer Subventionsstrategie. So, ich glaube, es gibt so ein bisschen die Sorge hier, wenn wir keine eigene Industriepolitik haben, dann importieren wir die Industriepolitik aus China und verlieren hier ein Stück weit den Anschluss.
Und ein weiterer Grund ist natürlich auch die Dekarbonisierung. Also es braucht große Mengen an Geld, um die Dekarbonisierung wettbewerbsfähig im internationalen Kontext hinzubekommen. Und auch da braucht es dann eben sehr gezielte industriepolitische Instrumente, um das zu erreichen.
Ja. So, und jetzt hat Deutschland dieses Geld, um zu investieren, und zwar enorm viel Geld nach den Reformen. War die Kritik nicht immer, dass Deutschland auch zu viel Geld ausgeben könnte? Also gibt es nicht diese Sorge, dass Deutschland eben wegen seiner Finanzkraft mehr Subventionen zahlen kann, mehr Förderung zahlen kann und einen unfairen Subventionswettlauf im Binnenmarkt, also im europäischen Binnenmarkt auslöst?
Also die Kritik gab es in den letzten Jahren durchaus, weil Deutschland einfach bei der Bekämpfung der Pandemie und in der Energiekrise sehr viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen gibt es durchaus ein Risiko. Aber wenn man sich das ganz empirisch anschaut, dann sieht es aktuell nicht danach aus, als ob das Risiko schon eingetreten ist. Und Nils und ich haben das uns in einem Paper ein bisschen genauer angeschaut, wo wir analysiert haben, wie viel Subventionen die Mitgliedsländer in industriepolitische Prioritäten lenken. Und diesen Prioritäten erzählen zum Beispiel Herstellung von Windturbinen, von Solarpanelen, von Elektroautos, aber auch von Halbleitern und Computerchips und sowas rein. Und die zentrale Erkenntnis von diesen Daten ist, dass insgesamt, gerade im Vergleich zum Beispiel zu China, deutlich zu wenig öffentliche Unterstützung in diese Bereiche fließt. Um da ein paar Zahlen zu nennen, in unserer Datenbank sieht man, dass die Mitgliedsländer seit 2019 ca. 350 Milliarden auf der Angebotsseite subventioniert haben. Und davon entfielen aber nur 12%, also ein recht kleiner Teil, auf diese strategisch als wichtig eingestuften Bereiche. Und daraus ergibt sich dann, dass insgesamt wahrscheinlich noch deutlich zu wenig passiert auf EU-Ebene.
Und welche Mitgliedstaaten geben da am meisten Geld aus?
Das war auch eine recht interessante Erkenntnis aus unseren Daten oder ein Finding. Denn wenn man die Ausgaben oder die Subventionen relativ zum BIP des Landes setzt, dann sieht man, dass Länder, die jetzt größeren fiskalischen Spielraum haben, wie Deutschland oder auch Frankreich, gar nicht unbedingt die Länder sind, die am meisten ausgeben. Also im Vergleich zu weniger finanzstarken und kleineren Ländern, Slowakei, Ungarn, geben diese Länder gar nicht so viel Geld aus. Und dadurch lässt sich dann auch ableiten, dass das Risiko für Verzerrungen im Binnenmarkt gerade noch überschaubar ist. Und aus unserer Sicht ist eben gerade das Risiko, dass insgesamt zu wenig passiert, deutlich höher, als dass es Verzerrungen gibt.
Okay, das heißt, es muss mehr Geld ausgegeben werden. Deutschland kann das Geld jetzt ausgeben. Heißt das, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, was die Umsetzung dieses Clean Industrial Deals angeht?
Jein. Also ich glaube, man muss erstmal, dass sich jetzt Deutschland diesen Spielraum genommen hat, kann da helfen und eben es ist das Risiko nicht so groß, wie wir gedacht haben für diese Verzerrung. Es ist aber einmal noch gar nicht klar, ob Deutschland das Geld ja auch wirklich in diese Bereiche steckt. Ne? Also der Klima- und Transformationsfonds hat das in der vergangenen Regierung diese Aufgabe gehabt, aber der lässt sich auch einfach gesetzlich wieder ändern. Also wenn sich die kleine GroKo dafür entscheidet, jetzt zu sagen, wir nehmen das Geld für was anderes, haben sie alle Möglichkeiten dazu. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das Philipp und mir auch immer sehr wichtig zu sagen, es ist halt diese Geldausgeben-Sache ein Teil von Industriepolitik. So. Und das ist ein wichtiger Teil, aber bei weitem nicht der größte Teil. Und ich glaube, zwei andere Sachen sind auch total wichtig auf europäischer Ebene. Das eine ist, einigt man sich wirklich auf gemeinsame Sektoren, in die man investieren möchte, die man sagt, die sind strategisch wichtig, die wollen wir quasi mit der ganzen Kraft unseres Wirtschaftssystems hier behalten oder hier aufbauen. Da ist man jetzt bei so ein paar Sachen sich eben einig, Stahl, Automobil, Biotechnologie, Chemie, gibt es eine Überschneidung im Koalitionsvertrag und den Industrial Deal. Aber ob das wirklich alle sind und ob man sich dann wirklich darauf einigen kann, wo es eigentlich noch so die Nischen- und Zukunftswachstumssektoren gibt, ist offen, das eine. Und das andere ist eben, fiskalisch kann man eine Menge machen und irgendwie Subventionen zahlen. Das fliegt aber nicht, wenn das nicht eingebettet ist in eine sektorale Gesamtstrategie. Ne? Und das heißt, auch die handelspolitischen Instrumente müssen darauf abgestimmt sein. Man muss sich überlegen, wo möchte man Zölle errichten, um beispielsweise sich vor sehr billigen chinesischen Importen zu schützen, wo aber auch nicht, wo können wir sagen, nein, ist doch toll, dass hier uns die chinesische Regierung günstige Solarpaneele gibt. So, das ist das eine, also eine strategische Ausrichtung der Handelspolitik. Das gleiche geht mit Regulatorik und Binnenmarktpolitik, also Leitmärkte schaffen, öffentliche Beschaffung so strukturieren, dass man sagt, es gibt irgendwie eine bevorzugt grüne und europäische Produktion, wird damit eingebettet. Auch das muss man sich sehr gut überlegen, wo macht man das und wo nicht. Das ist im Koalitionsvertrag nicht drin. Das ist im Clean Industrial Deal besser angelegt, als es schon der Fall war. Also wir haben jetzt all diese Instrumente da mal genannt und wird quasi aufgelistet, was man machen kann. Aber was halt noch fehlt, ist dann eine Einigung auf wirklich sektorale Umsetzungspläne. So. Und jetzt wird Deutschland da eine große Rolle spielen, eben gerade weil man sich diese Finanzkraft wieder genommen hat, wenn es darum geht, diese Pläne auch zu buchstabieren. Aber das muss jetzt erst noch passieren. Also insofern, ja, ich glaube, europäisch ist mal mit dem Clean Industrial Deal ein Stück weiter konzeptionell. Deutschland hat das Geld. Ob das jetzt zueinander findet, wird sich noch zeigen.
Du hast gesagt, Geld ist nicht alles, da gehört noch mehr dazu. Und das ist ja auch oft die Kritik, wenn man hört, gut, da gibt's jetzt ganz viel Geld, aber kann es überhaupt ausgegeben werden? Oder sind die Prozesse zu bürokratisch und zu kompliziert und es liegt gar nicht so sehr am mangelnden Geld, sondern an zu viel Bürokratie? Es gibt ja jetzt auch diese große Entbürokratisierungswelle auf europäischer Ebene. Es war ein großer Teil des Wahlkampfes auch von Friedrich Merz. Ist das ein Problem für die Investitionen?
Also zumindest wird es politisch gerade als ein ganz zentrales Problem gesehen. Und die Union hat damit ganz viel Wahlkampf gemacht und ist jetzt auch im Sondierungspapier und im Entwurf der Koalitionsverhandlungen ganz stark drin und auch auf der EU-Agenda. Es ist zentral, um die Investitionen eben zu ermöglichen, wie du meintest, und generell die Wirtschaft zu entlasten, die häufig sich beschwert, dass es zu viele Berichtspflichten zum Beispiel gibt. Und dementsprechend hat die EU jetzt im Februar eine Roadmap praktisch aufgesetzt, wie man diese Berichtspflichten und die bürokratischen Hemmnisse reduzieren kann. Und das ausgegebene Ziel ist da, diese Berichtspflichten und so um 25% zu verringern. Keiner weiß so genau, wie man das messen soll, aber ich glaube, da wird deutlich, dass eben an vielen Stellen jetzt wirklich der Rotstift angesetzt werden soll. Und konkret geht es da beispielsweise eben um diese Berichtspflichten im Nachhaltigkeitsbereich und bei Lieferketten oder Erleichterungen beim CBAM, also im Carbon Border Adjustment Mechanism, so ein CO2-Grenzausgleichssystem. Und ganz viel von dem, was jetzt im Omnibus-Paket der EU steht, findet sich eben auch zumindest als Schlagworte im Koalitionsvertrag. Deswegen passt es auf den ersten Blick ganz gut zusammen. Aber ich würde da anmerken, dass es eben zweifelhaft ist, ob diese Entlastungen oder dieser Abbau von Berichtspflichten und von bürokratischen Hürden tatsächlich dieser Katalysator für die Wirtschaft sein kann, wie man sich das erhofft. Denn zum einen sind viele der Maßnahmen, die jetzt zurückgenommen werden sollen, noch gar nicht in Kraft. Also die würden jetzt erst in 1-2 Jahren gelten. Und daraus folgt ja auch, dass die zukünftigen Regeln jetzt die Wirtschaft noch nicht zurückhalten können. Das heißt, die Schwierigkeiten, die die Wirtschaft gerade hat, werden dadurch nicht erklärt. Und wenn man sich dann die einzelnen Branchen mal genauer anguckt, die energieintensive Industrie oder die Chemieindustrie, auch die Autoindustrie, dann haben die viele Probleme und manche der Probleme sind wahrscheinlich sehr viel schwerwiegender als die Bürokratie und die Berichtspflichten. Und ja, wenn ein chinesisches Auto nur halb so viel kostet wie ein deutsches Auto, dann hilft es eben wahrscheinlich auch nicht so viel, die Berichtspflichten zurückzuführen.
Ja.
Und eine Sache, die eben da auch ein bisschen zu kurz kommt häufig, ist, dass die Diskussion und die Änderung von schon auf den Weg gebrachten Gesetzen ganz viel Unsicherheit schafft, die dann für die Planungssicherheit der Unternehmen auch Schwierigkeiten verursacht.
Vielleicht um das kurz zu ergänzen. Ich glaube, dass man bei dieser Entbürokratisierungsagenda erstmal unterstreichen muss, total wichtig. Ne? Und wir sehen das auch in den Daten aus Unternehmenserhebungen und so, die Philipp auch oft zitiert, zu sagen, also ein großer Teil der Unternehmen sagen wirklich, das ist ein zentraler Baustein der Schwierigkeiten, den wir in Europa haben. So. Nur ist halt die große Frage, um welche Bürokratie geht's da und wie kriegt man die wirklich in den Griff? Ne? Also, weil es natürlich relativ einfach ist, Umweltregulierung zurückzufahren. Und aus den Gründen, die Philipp gerade genannt hat, kann man Fragezeichen dahinter machen, ob das jetzt wirklich der Wirtschaftsbooster ist, den man sich vorstellen kann. Und viele der anderen Sachen sind dann aber halt sauhart. Also wenn es irgendwie um zum Teil auch Binnenmarktintegrationsfragen, ne? Also die große Frage Kapitalmarktunion. Wir werden Johannes Lindner und Sebastian Mack können ja ein Lied davon singen, dass das wirklich ein Bereich wäre, wo es um bürokratische Hürden gibt, Kapital von Land zu verschieben in Europa. Das abzubauen ist halt aber eine schwere Integrationsarbeit. Das gleiche gilt, glaube ich, vielen Digitalisierungsprozessen der öffentlichen Verwaltung und so weiter. Also das ist halt zum Teil einfach Mühen der Ebenen, die wahrscheinlich die Bereiche ausmachen, wo dann wirklich Wachstum zu holen ist, an die sich jetzt aber weder im Koalitionsvertrag noch im Omnibus-Gesetzgebung man sich bisher so richtig herantraut.
Ja, es ist auch ein bisschen Vorwand, um Klimaregulierung, Klimaschutzgesetze, die man eh nicht so liebsam fand, jetzt wieder zurückzurollen. Dass man sagt, jetzt haben wir mal eine gute Ausrede, um zu sagen, all das Klimazeugs, das wir sowieso auf europäischer Ebene nicht so gern mochten, können wir jetzt wieder zurücknehmen.
Ich glaube, du legst da den Finger in die Wunde und das ist genau die springende Frage, ob jetzt unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung, der Simplifizierung Standards und auch Klimaschutzziele zurückgenommen werden. Und bisher ist die Rhetorik sowohl in Deutschland als auch von der EU-Kommission, dass man versucht, die Ziele beizubehalten und wirklich nur Regulierungen zu optimieren und zu simplifizieren. Aber man merkt jetzt schon an einigen Stellen, dass es eben nicht immer ohne weiteres möglich ist, wirklich die hohen Standards zu halten und dann zu simplifizieren. Und aktuell sieht es schon so aus, als ob es in einigen Bereichen dann Vereinfachungen geben wird, die auf Kosten des Klimaschutzes und auch von Umweltauflagen gehen werden. Und die Kommission trifft da häufig gerade noch eine ganz gute Balance bei den Vorschlägen, die sie macht. Aber man muss dann viele der Gesetze oder Änderungen müssen dann auch durch Rat und Parlament und da gibt es bekanntlicherweise neue Mehrheiten, die jetzt nach rechts verschoben sind und den Klima- und Umweltschutz deutlich weniger wertschätzen. Und wenn die dann diese Gesetze öffnen, besteht da die Möglichkeit oder das Risiko, dass die deutlich weitergehen als die Kommission und Standards abbauen.
Also ich glaube, es ist total wichtig, sich nicht aus Liebe zum Klimaschutz mit schlecht gemachtem Klimaschutz zu verheiraten. Und es gibt in vielen der Richtlinien, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sicher Exzesse, was Berichterstattung angeht, auch quasi was das Level der Granularität angeht, welche Unternehmen da alle von betroffen sind und so weiter, wo man wirklich sagen kann, vielleicht wird es besser, wenn wir es anders machen. So. Aber gerade bei der Frage von Ambitionslevel abbauen, haben wir halt auch wirklich eine wirtschaftspolitische Dimension da drin, nämlich in der Verunsicherung auch von der Produktionsseite, ne? Und auch bei der Frage, kriegen wir die Sachen in einen Guss hin? Es ist sehr schwierig zu argumentieren, wir wollen auf der einen Seite ein Zentrum für wettbewerbsfähige Produktion von E-Autos sein, auf der anderen Seite stellen wir aber regulatorisch eher in Frage, ob denn diese Transformation so schnell sein muss und ob wir nicht noch ein bisschen länger mit dem Verbrenner machen kann. Diese ganze Debatte, die wir zu den Flottengrenzlinien gerade haben, zeigt ja sehr in die Richtung so. Und ich glaube, da muss man ein Stück weit aufpassen, ne? Dass man nicht jetzt quasi auf der regulatorischen Seite es sich sehr, sehr schwierig macht, dadurch, dass man Verunsicherung schafft, die man dann auf der Subventionsseite wieder sehr, sehr teuer bezahlen muss, damit Dinge trotzdem passieren. Ja.
Also diese Planungssicherheit, die Philipp auch genannt hatte. Ich glaube, wir kommen damit auch schon fast zum Ende unseres Podcasts, aber vielleicht nochmal so als Abschlussstatements von euch beiden oder Abschlusseinschätzung. Würdet ihr sagen, die deutsche Wirtschaftsagenda, die wir jetzt sehen in der neuen Koalition, zumindest das, was man den geleakten Koalitionsvertragsteilen schon gesehen hat, was wir aus dem Wahlkampf gehört haben von Union SPD, passt das gut zur europäischen Agenda? Sehen wir da eine Kompatibilität der beiden Ebenen?
Ich glaube schon, wieder mit einem Fragezeichen dahinter. Und ich glaube schon, weil ich denke, Friedrich Merz hat ja vor ein paar Tagen gesagt, dass er weiß, dass er innenpolitisch mit dieser Entscheidung zur Schuldenbremsenreform einen hohen Kredit in Anspruch genommen hat bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das stimmt wahrscheinlich auch einfach allein, weil es jetzt so schnell ging und so weit weg ging von dem, was man zum Teil im Wahlkampf gesagt hat. So. Ich glaube aber europäisch ist sehr umgekehrt. Ich glaube, diese Ankündigung hat erstmal ganz viel Vertrauensvorschuss ergeben, weil eben das Gefühl entstanden ist, da ist jemand, der geht ins Risiko, der möchte wirklich was ändern. Diese Bundesregierung lässt sich auch quasi die europäische Agenda was kosten. So, das ist also auf der Habenseite. Ich glaube, die Frage ist halt jetzt tatsächlich, wird man dem auch zukünftig gerecht? So, und ich glaube, da der große Pferdefuß, den man jetzt in der Koalitionsverhandlung wieder sieht, ist, dass natürlich die europapolitischen Teile in großen Teilen sehr vage sind. Ne? Also was da drin steht zum EU-Haushalt, ist erstmal noch nicht sehr konkret. Das gleiche geht irgendwie, wenn es um die Reform der Fiskalregeln geht, zum Teil auch durch die Ausbuchstabierung der industriepolitischen Agenda. So, das kann man alles verstehen, weil gerade bei diesen sehr nerdigen europapolitischen Sachthemen es zum Teil auch einfach vor allem darum geht, keine Türen zuzumachen in so einem Koalitionsvertrag und sich quasi Optionen offen zu halten, aber birgt natürlich die Gefahr, dass man sich dann sehr verhakt, wenn es konkret wird. Und das haben wir bei der letzten Ampelregierung ja immer wieder gesehen. Die große Frage ist, wird Merz und wird die nächste Bundesregierung den Anspruch auf Führungsrolle auch insofern gerecht, dass man das verhindert, dass man es schafft, auch da europäisch, wenn es jetzt um die Ausbuchstabierung dieser Wirtschaftsagenda geht, mit einer Stimme zu sprechen.
Ja, vielleicht nur, um noch ein, zwei Sachen zu ergänzen. Wie Nils schon gesagt hatte, momentan ist relativ viel, was mit Europa zu tun hat, im Koalitionsvertrag oder im Entwurf davon, recht vage. Und das bietet jetzt natürlich die Möglichkeit für alle, das reinzulesen, was sie wollen. Und deswegen gibt es auf europäischer Ebene, glaube ich, auch viel Hoffnung, dass vieles, was jetzt unter der Ampel nicht gut funktioniert hat in Europa, jetzt besser funktionieren wird. Also da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele der Restriktionen, die Ampel hatte, jetzt auch gelten wird für die kleine GroKo. Deswegen ja, muss man dann eben sehen, wie das im Konkreten von der neuen deutschen Regierung alles umgesetzt wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also zumindest für den institutionellen Teil kann ich sagen, so sehr unterscheidet sich der Koalitionsvertrag im Europateil jetzt auch nicht von dem Koalitionsvertrag der Ampel. Also werden wir tatsächlich sehen müssen, wie das umgesetzt wird. Inhaltlich sieht das zumindest jetzt nicht aus wie eine 180-Grad-Drehung, wie wir bei der Schuldenbremse gesehen haben. Danke Nils und Philipp. Wir sind aber noch nicht komplett am Ende tatsächlich mit der Folge, weil wie immer haben wir ja noch die Kategorie 3 Fragen, ein Wort. Das heißt, ich stelle euch 3 Fragen, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Und die erste Frage ist, wie viel Hoffnung setzt ihr in Simplifizierung als Wachstumsmotor? 1 hilft überhaupt nicht, 10 Allheilmittel.
3.
6.
Okay, jetzt ist es deutlich optimistischer. Wenn ihr einen strategischen Sektor der EU auswählen müsstet, der besonders Unterstützung braucht, wo man jetzt besonders investieren müsste oder sollte, welcher wäre das?
Elektromobilität.
Ich würde, glaube ich, so Cleantech insgesamt sagen.
Wirtschaftspolitisch, welches Versprechen sollte auf jeden Fall im Koalitionsvertrag stehen?
Ich befürchte, das kann man jetzt nicht in einem Wort sagen, aber meine Sorge ist aktuell, dass auch die Union und die SPD zu sehr darauf schaut, welche Industrien den Wert oder den Wohlstand in der Vergangenheit kreiert haben und nicht ausreichend darauf blicken, wie denn Deutschland und Europa auch in Zukunft wirtschaftlich stark sein kann. Also eine gewisse Zukunftsgewandtheit würde ich mir wünschen.
Ein Wort, Zukunftsgewandtheit?
Ich würde halt einen Begriff sagen, dieses Build, don't build. Und ich glaube, es gibt eine Gefahr dahin, dass man jetzt dadurch, dass man finanzpolitisch sich so viel Raum geschaffen hat, erstmal sich zurücklehnt und denkt, okay, jetzt haben wir ja schon ganz viel erreicht. Aber de facto ist kein Geld ausgegeben und keine Investitionen stattgefunden. Es wird eine große Frage sein, wie man dieses Geld wirklich auf die Straße bekommt. Und das, glaube ich, hängt auch ganz, ganz viel mit Strukturreformen zusammen, ob das am Ende auch gelingt. Also insofern würde ich sagen, es braucht jetzt sehr schnell ein Umschwenken auch von diesen finanzpolitischen Fragen, die uns ja alle irgendwie sehr, sehr stark beschäftigt haben in den letzten Jahren wegen der Schuldenbremsen und den Fiskalien und so weiter, hin zu der Frage, was machen wir jetzt eigentlich damit, wo so viel Geld da ist und kriegen wir das auch gut ausgegeben?
Build, don't build.
Ist das schwer zu verstehen? Ja. Ich habe das sagt auch immer zu Philipp.
Was ist Build?
Ich habe es mir buchstabieren lassen.
Ich wollte es mir auch gerade fragen, wie schreibt man Builds?
Builds, Gesetze.
Builds. Kommt, glaube ich, drauf an, B-I-L-T? Ob man das amerikanische Englisch kennt oder das britische Englisch.
Builds? Ah, Builds!
Ja.
Ah, sorry. Okay, vielen Dank, Nils und Philipp, dass ihr heute im Studio mit mir wart und über europäische und deutsche Wirtschaftspolitik gesprochen habt.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 49. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik. Schön, dass ihr heute wieder uns zugehört und zugeschaut habt. Und die Folgen gibt es auch wie immer bei Spotify zum Nachhören und auf allen anderen Podcast-Portalen und mittlerweile ja auch auf YouTube zum Nachschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.